Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und habe heute Sarah Gramberg im Podcast zu Gast. Sarah kümmert sich bei der Bundesbank um Fintech-Startups und war davor 6 Jahre bei der Finanzaufsicht BaFin. Auch dort hatte sie immer wieder mit Fintechs zu tun. Zum Beispiel war sie unter anderem für den Robo-Advisor Scalable Capital in der Anfangszeit zuständig, der heute der Marktführer ist. Im Podcast habe ich mit ihr darüber gesprochen, wie die Aufsicht im Hintergrund eigentlich arbeitet, wie der Umgang zwischen Startups und Aufsicht läuft und wer sich alles für die neue Kryptolizenz interessiert. Hallo Sarah.
Hallo Kaspar.
Sarah, du hast deine Karriere nach dem Studium bei der Finanzaufsicht BaFin begonnen, bevor du zur Bundesbank gewechselt bist. Was hat dich an einer Laufbahn bei der Finanzaufsicht gereizt? Das ist ja vielleicht nicht der offensichtliche Berufswunsch, der uns jetzt irgendwie sofort in den Kopf kommt.
Nee, das war auch viel Zufall. Also ich habe ein duales Studium gemacht. Das hat mir gar nicht gefallen. Das hat einfach nicht gut gepasst. Und danach war ich dann auf Jobsuche und ich habe ein duales Studium bei der Stadtverwaltung gemacht. Und das ist jetzt auch nicht das Studium, wo man überall einen Beruf hinterhergeworfen bekommt. Und die BaFin hatte Stellen ausgeschrieben, unter anderem auch für Diplom-Verwaltungswirte. Und ich habe damit gerechnet, dass ich da anfange und Bürostühle organisiere oder Widersprüche bearbeite. Also ähnliche Tätigkeiten wie bei einer Stadtverwaltung und nicht unbedingt Finanzwelt. Ich fand aber, als ich mich dann für das Gespräch vorbereitet habe, die Themen total interessant. Also man musste sich mit den Fonds auseinandersetzen, mit europäischer Regulierung. Es war eine Bundesbehörde, es war überregional. Und da habe ich zumindest schon gemerkt, dass mir das Thema liegt. Und es ist mir auch leicht gefallen, mich darauf vorzubereiten. Und auch das Gespräch hat mir eigentlich Spaß gemacht.
Was genau hast du dann bei der BaFin gemacht?
Also ich habe angefangen in der Leerverkaufsüberwachung, also wirklich Börsenhandelsaufsicht. Leerverkaufsüberwachung ist mittlerweile ja auch zum Glück bekannt. Damals war das noch eine reine Allgemeinverfügung in Deutschland. Deutschland war da Vorreiter in Europa und hat als erstes aufgrund von VW, Porsche war damals ein großer Leerverkaufsskandal, gesagt, wir brauchen da eine Regulierung. Und im Laufe der Zeit, 3 Jahre war ich dort, kam dann auch die europäische Regulierung. Also auch dort war dann regulatorisch immer wieder Erneuerungen, die im Markt eingeführt werden mussten. Und da war ich dann live dabei. Ich durfte in der Zeit einen Börsenhändler machen. Wir haben super viel Fortbildung zu Produkten gemacht, zu Derivaten und Zertifikaten. Genau, und so kam ich dann in den Börsenhandel zumindest schon mal rein und habe den gelernt.
Das heißt aber, bei diesem jetzt viel diskutierten Leerhandelsverbot rund um Wirecard warst du da schon nicht mehr, oder?
Nee, da war ich schon nicht mehr da. Ja.
Gab es denn auch Berührungspunkte zu den neuen Playern? Ich meine, du warst ja, glaube ich, sechs Jahre bei der BaFin. In dieser Zeit ist ja die Fintech-Szene auch groß geworden, sind erste Player irgendwie an den Markt gegangen. Hattest du damals da auch schon die Berührungspunkte mit der Fintech-Szene?
Ja, das ist eigentlich das Interessante. Also ich habe dann intern gewechselt nach 3 Jahren, einfach um mich weiterzuentwickeln und mal was Neues zu lernen. Und dann bin ich in die Finanzdienstleisteraufsicht, das ist auch in Frankfurt in der Wertpapieraufsicht. Und da habe ich angefangen, also Finanzdienstleister sind eigentlich die ganz klassischen Vermögensverwalter. Damals waren das auch noch viele Anlageberater, also Fondsverwalter. Und ich bin da hingekommen und habe als erstes gefragt, gibt es das nicht auch online? Also ich war da so ein bisschen irritiert. Und dann kam mein erster Erlaubnisantrag, mit dem ich das Geschäft gelernt habe. Das war die Scalable Capital, lag dann bei mir auf dem Tisch. Da haben die Kollegen noch gesagt, die Älteren, online, das wird nichts. Also da geht's ja ums Geld. Nur online legt doch keiner sein Geld an, also nicht in der Masse. Ich war so, ja doch, und fand es total spannend. Und auch im privaten Umfeld hat einer schon gefragt, ja Sarah, also ich habe jetzt hier von meiner Oma ein bisschen Geld bekommen. Ich möchte jetzt dafür nicht irgendwie in die Heimat nach Bremen fahren und mich da an den Tisch mit dem Vermögensverwalter setzen. Kann ich das nicht irgendwie anders machen? Und also ich habe zumindest für mich erkannt, dass es ein sinnvolles Geschäftsmodell ist. Und ich habe dadurch dann auch so ein bisschen den Unterschied gelernt, weil die Scalable war direkt bei der BaFin. Damals gab es noch die Warmo, da haben die noch mit dem Eichhörnchen geworben und die hangen überall in Frankfurt an jeder Litfaßsäule. Und ich habe mich gefragt, wieso sind die nicht bei der BaFin? Und so hat man dann auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Marktteilnehmern so ein bisschen gelernt. Genau, und dann habe ich so mit der Scalable so das erste Fintech kennengelernt. Ich hatte aber auch schon vorher so ein Interesse für die Tech-Welt. Also ein Freund von mir hat mir viel über Google-Werbung beigebracht und daher wusste ich ungefähr, wie Online-Marketing funktioniert, worauf es da ankommt. Ich fand selbst sowas immer interessant und habe gerne neue Sachen ausprobiert. Genau, und dann habe ich halt die Scalable auch von Anfang an als Aufseherin begleiten dürfen und das regional organisiert. Also ich hatte erstmal nur Bayern und Niedersachsen. In Bayern gab es dann noch so 2, 3 andere Fintechs. Und im Laufe der Zeit haben wir in der Abteilung gesagt, es würde vielleicht Sinn machen, dass man die Fintechs nicht regional aufteilt, weil es dann doch nicht so viele sind, weil teilweise die Investoren dahinter die gleichen sind, dass man das vielleicht auch bündelt in einer Kompetenzstelle, eigentlich um eine Gleichbehandlung sicherzustellen. Weil ich gesagt habe, die sind alle untereinander vernetzt, die sprechen sich ab. Und wenn dann bei einem das viel länger dauert als beim anderen, stehen wir am Ende schlecht da. Und um so ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten, haben wir gesagt, wir bündeln das. Und dann war im Grundsatzreferat so eine Fintech-Aufsicht. Das durfte ich dann auch gleich machen. Und dadurch habe ich dann alle Fintechs im Finanzdienstleisterbereich beaufsichtigt und kennengelernt und hatte da dann einen ganz guten Marktüberblick und habe natürlich auch viele kennengelernt.
Wie waren so die Begegnungen? Also was man aus der Szene so mitkriegt, wird immer nach außen hin betont, ja, sehr respektvoller Umgang miteinander. Und wenn man dann im Vertrauen mit einigen spricht, wird schon immer wieder gesagt, ja, das ist irgendwie langsam und behäbig. Wie hast du da den Austausch wahrgenommen?
Also das waren dann hoffentlich nicht die Unternehmen, die ich beaufsichtigt habe. Also mir wurde auch immer gesagt, die sind sehr zufrieden und viele waren auch traurig, als ich von der BaFin zur Bundesbank gewechselt bin. Nichtsdestotrotz ist es am Ende natürlich eine Behörde und keiner entscheidet für sich allein. Fintechs wollen natürlich super schnell sein und vergessen so ein bisschen, dass auch nicht alles von heute auf morgen geht. Es macht teilweise auch Sinn, wenn die sich da mal ein bisschen länger Gedanken machen, wie sich das entwickelt. Oder die müssen natürlich zum Beispiel genau darstellen, wie die Risiken eingeordnet werden, wie denen begegnet wird. Und das dauert halt teilweise. Aber ich habe gesagt, das liegt auch viel an den Unternehmen. Also wenn ich gefragt werde, wie lange dauert so ein Erlaubnisverfahren bei der BaFin? Ich hatte welche auf dem Tisch, die haben 1, 2 Monate gedauert. Und ich hatte welche auf dem Tisch, die haben nach 1,5 Jahren, hat eigentlich nur noch ein Bescheid vom Wirtschaftsprüfer gefehlt und haben dann zurückgezogen. Also von daher war alles dabei. Und ich würde behaupten, es liegt auch oft an den Unternehmen, dass die natürlich auch ihren Fokus nicht darauf legen, sondern auf Investorensuche, Mitarbeitersuche.
Gab es denn jetzt ohne Namen zu nennen auch ein paar Mal die Situation, dass ihr irgendwo quasi eingreifen musstet, dass ihr sagen musstet, so geht's aber nicht, dass ihr zeigen musstet, okay, auch wenn man schnell sein will, auch wenn man alles unkompliziert haben will, funktioniert es in diesem Geschäft einfach nicht so?
Also bei den Finanzdienstleistern ist ja nochmal ein bisschen spezielleres Geschäft. Die sind eh so ein bisschen gebremst durch die Kundenidentifizierung, die nicht innerhalb einer Sekunde geht. Also es gibt einfach nicht die Möglichkeit zu sagen, ich will jetzt Geld anlegen und es funktioniert auch innerhalb von 5 Minuten, sondern es muss ein Depot eröffnet werden oder Zeichnungsscheine und der KYC-Prozess muss durchlaufen werden. Und
also die Menschen müssen sich identifizieren.
Genau. Und dadurch hat der Kunde natürlich ein bisschen Bedenkzeit und springt vielleicht auch wieder ab. Das ärgert die Fintechs, wo ich sage, das ist sinnvoll, weil das sind am Ende die Kunden, die sich beschweren und ständig in der Hotline hängen. Und dafür haben die Fintechs eigentlich auch keine Zeit und auch nicht unbedingt das Personal. Von daher hatte ich da Probleme. Also natürlich, ich würde sagen, ich wüsste bei jedem Unternehmen, aber auch bei klassischen Unternehmen, muss man ab und an mal sagen, wo es lang geht oder wie es besser geht oder wie es nicht läuft. Also es gibt keins, das 100% perfekt läuft. Es gibt immer was man kundenfreundlicher machen kann oder aufsichtskonformer machen kann.
Aber was waren da so typische Probleme, sage ich mal?
Ja, also im Endeffekt wollen alle sofort den Kunden und das Geld. Und wir haben halt gesagt, nee, das geht so nicht. Teilweise sind Bedenkzeiten vorgeschrieben oder wenn da halt nur steht, juhu, 10% Rendite und irgendwie links in der Ecke steht, Achtung, Risiko, dann war das halt ein bisschen zu wenig. Die Fragen an die Kunden waren oft ein bisschen schwierig. Also da stand dann, wie risikoavers sind sie, wo der mal, also welcher Kunde versteht das Wort risikoavers, wie definiere ich das? Und dann gibt's irgendwie gering, mittel, hoch. Okay. Was bedeutet gering, was bedeutet hoch? Und so Kleinigkeiten, was aber eigentlich alle im Gespräch verstanden haben. Also ich habe da immer so ein Beispiel genannt. Ich habe immer gesagt, das ist halt, also Aufsicht ist ein bisschen wie eine Ampel in der Nacht. Mir fährt auch nachts nicht über Rot. Und es hat eine präventive Funktion. Und deswegen ist das schon alles sinnvoll. Also und so haben sie es dann eigentlich auch verstanden. Und man muss ja sagen, die Unternehmen, die sich unter Aufsicht stellen, die haben natürlich jetzt nicht die schlimmsten Absichten den Kunden gegenüber. Also die wollen natürlich immer noch Gewinne erwirtschaften, aber die wollen am Ende des Tages einen zufriedenen Kunden haben, ja, der sich nicht beschwert.
Hm. Und das ist ja, was du jetzt gerade beschreibst, ist die Anfangszeit und die Zeit, in der man sich präsentiert, die auch schon sehr wichtig ist, dass man da quasi nicht zu viel verspricht, dass man da die Kunden gut informiert, gut abholt. Dann genau. Gibt es ja auch noch die zweite Phase, wenn das Geld jetzt quasi angelegt ist und wo sozusagen es auch sehr wichtig ist, aus Aufsichtsperspektive da genau einen Blick drauf zu haben. Aber da ist da irgendwie mal, hat es da mal gehakt oder?
Nee, bei den Fintechs, also ich hatte kein Fintech, wo ich irgendwie einen Geschäftsleiter abberufen musste oder wo ich gesagt habe, das Geschäftsmodell ist an der Grenze zur Legalität. Was man manchmal hat, ist natürlich beim finanziellen Probleme, dass man halt, oder nicht mal Probleme, aber dass man da halt sagt, da müsst ihr schauen, dass ihr das Anfangskapital dauerhaft einhaltet und dass auch genug Kapital ist, dass nicht wir sagen, wir müssen die Erlaubnis aufheben. Genau. Aber auch da gab es nicht so ein großes Problem. Also wir sind mit denen fortlaufend im Gespräch. Gerade bei den Fintechs sind ständig neue Investoren, neue Geschäftsleiter, Veränderung des Geschäftsmodells. Also mir war fortlaufend im Kontakt. Deswegen hat man eigentlich auch frühzeitig was mitbekommen. Ich würde schon sagen, dass wir eine Vertrauensbasis hatten, dass die auch wussten, wir behalten Informationen für uns und uns auch frühzeitig informiert haben, wenn große Investoren an Bord kommen oder neue Geschäftsleiter geplant sind. Von daher war da nie eine böse Überraschung eigentlich dabei.
Es ist ja so, dass bei einer Finanzierungsrunde müssen ja die neuen Investoren auch geprüft werden von der BaFin. Mhm. Wie genau kann man sich das eigentlich vorstellen? Wie funktioniert das?
Genau, also ab 10% Beteiligung gab es früher die Inhaberkontrolle, jetzt ist das in der MiFID geregelt. Das heißt, die müssen eigentlich alles offenlegen. Meistens läuft es ja über Fonds, dann wird nochmal gefragt, wer ist da dahinter, sind da noch große dabei oder nicht. Dann gibt es Führungszeugnisse, es gibt eine Erklärung, die ausgefüllt wird, wo drin steht, dass auch keine anderen Verfahren gerade laufen. Es gibt einen Lebenslauf, ist die Frage, woher kommt das Geld? Wenn es private sind, muss das schon nachvollziehbar sein, ob der durch einen Firmenverkauf wirklich das Geld aufgebaut hat oder aufgrund langjähriger Arbeit das hätte ansparen können, dass da jetzt nicht irgendwie indirekte Investoren eingreifen. Genau, dann haben wir noch Lebenslauf, Führungszeugnis, Zuverlässigkeitserklärung, Gewerbezentralregisterauskunft. Bei Unternehmen haben wir Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre. Wenn es im Ausland ist, haben wir auch ausländische Führungszeugnisse. Wir haben von anderen Aufsichtsbehörden, holen wir uns da Auskünfte rein. Das kommt immer auch so ein bisschen drauf an. Ist es uns bekannt? Ist es selbst beaufsichtigt? Also ist es eine Bank im Ausland, die sich beteiligt? Oder ist es der russische Privatinvestor? Dann hat das natürlich auch einen anderen Touch.
Aber ist es dann so, dass zum Beispiel ein Fonds, die ja oft irgendwie in Guernsey oder so ihren Unternehmenssitz haben, die müssen dann quasi offenlegen, wer hat bei ihnen eigentlich investiert?
Genau. Also entweder kriegen wir da so Listen mit Namen, haben wir auch schon bekommen. Manchmal heißt es auch, das sind ganz viele kleine. Also das meiste wird über Kanzleien eingereicht. Da sitzt jetzt nicht einer von dem Fonds aus Jersey und schickt uns die Unterlagen. Wenn wir uns immer gewünscht haben, auch dort mal ein Gespräch führen zu können, kam das leider nie. Aber wir haben meistens Kontakt zu einer Kanzlei. Wir haben aber auch viele Fintechs, die sagen, nachdem sie es einmal mit der Kanzlei gemacht haben, sie machen es beim nächsten Mal selbst, da geht es dann irgendwie schneller. Genau, und die schicken uns dann die Unterlagen, dann schauen wir uns das an und das muss halt nachvollziehbar sein. Ja, ich würde sagen, also so wirklich Probleme hatte ich da jetzt auch nicht. Also auch bei den Fonds, bei so Holzbrink oder so, weiß man ja auch ungefähr, was dahinter steckt. Von daher, ja, aber es wird schon sich genau angeschaut.
Du bist ja vor 2 Jahren dann zur Bundesbank gewechselt. Was ist da jetzt deine neue Aufgabe?
Genau. Ja, vor 2 Jahren bin ich nach München gezogen oder wollte ich nach München ziehen und die BaFin und die Bundesbank arbeiten ja sehr eng zusammen. Deswegen hatte ich da schon den Kontakt zur Bundesbank und kannte die Kollegen und wusste, was mich erwartet. Und hatte auch einfach wieder mal Lust auf ein bisschen Veränderung und habe auch ein bisschen gesagt, boah, das mit den Fintechs, ich habe das dann 3 Jahre gemacht oder über 3 Jahre. Ja, über. Und habe mir gedacht, okay, das war auch schon eine herausfordernde Zeit, weil da halt schon einfach wirklich viel passiert. Also bei den klassischen Vermögensverwaltern, die gehen an den Markt, die haben schon ihre 50 Kunden noch von der Bank, die sie sich mitbringen oder ihre 100. Und dann läuft das Geschäft über Jahre hinweg. Bei den Fintechs ist ja jährlich Veränderung und wann sind sie profitabel oder nicht? Gibt es einen neuen Investoren oder nicht? Gibt es neue Geschäftsleiter, neuen Standort? Wie viel? Also die wachsen ja auch schon einfach von der Mitarbeiteranzahl viel, viel stärker. Genau, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt genieße ich das Leben in München und erhole mich und habe auch gesagt, dann lasse ich jetzt das Fintech-Thema erstmal hinter mir und bin hier zur Bundesbank und fand es auch toll. Also Bundesbank ist ja viel risikoorientierter und auf Zahlen aus. BaFin guckt mehr auf die sogenannten Wohlverhaltenspflichten und fand es auch interessant, mal so in Bilanzen reinzugehen und Risiken zu bemessen und habe das dann neu gelernt. Der Unterschied ist auch, bei der Bundesbank beaufsichtigt man auch noch Factoring-Leasing-Unternehmen. Die sind bei der BaFin in Bonn angesiedelt und musste da auch viel neu lernen, aber die kannten mich und haben natürlich auch auf dem Schirm gehabt, dass ich mich mit dem Thema auskenne. Haben auch gesagt, bleibt da ruhig drinne und ja, weil sich alle Unternehmen natürlich digitalisieren und auch in die Richtung entwickeln und gucken, was macht die neue Konkurrenz.
Um das kurz zu verstehen, wie genau ist die Aufteilung der Kontrolle?
Von BaFin und Bundesbank?
Genau, ja.
Ja, also ich würde sagen, es ist eine Hand-in-Hand-Aufsicht, aber jeder hat so ein bisschen sein eigenes Aufgabengebiet. So Erlaubnisanträge oder diese Inhaber, die werden gemeinsam geprüft und auch Geschäftsleiter. Am Ende des Tages wird der Verwaltungsakt dann aber von der BaFin erlassen. Also die Bundesbank schreibt eine Stellungnahme zum Geschäftsleiter, zum Inhaber und zum Erlaubnisantrag und die BaFin schreibt dann die Genehmigung oder die Erlaubnis. Und die BaFin bekommt einen WPHG-Bericht, also nach Wertpapierhandelsgesetz. Da geht es eher um diese Wohlverhaltenspflichten und Organisationspflichten, sowas wie Compliance-Beauftragter, Kundenaufklärung. Und die Bundesbank kriegt den Jahresabschlussbericht nach der Prüf-BV. Das ist ein bisschen anders als beim klassischen Unternehmen. Das ist umfangreicher. Da geht es auch viel um Risiken, operationelle Risiken, Adressausfallrisiken. Wie hoch sind die? Wie ist so die Ertragsplanung? Ist es ein nachhaltiges Geschäft? Also so viel mehr Bilanz- und Risikoorientierung. Und das werten wir dann. Kann man nicht sagen in Kurzform, aber also wir werten dann diesen Bericht nochmal aus für die BaFin, den bekommt die auch und wir sagen dann auch teilweise zum Beispiel, wenn es die Zahlen schlecht sind, sagen wir auch, okay, wir müssen mal ein Gespräch führen oder halt, wenn es ganz schlecht läuft, sagt man auch, okay, das Anfangskapital wird im nächsten Quartal unterstritten und dann spricht man halt auch mit dem Institut über Erlaubnisaufhebung oder Einzahlung in die Rücklagen, was dann halt die Optionen sind, aber die ausführende Gewalt ist dann die BaFin.
Wenn du dir über den Markt die Zahlen, so die du siehst, so anguckst, sind diese Unternehmen solide, gut finanziert oder kann man das nicht so verallgemeinern?
Meinst du, ist bei den Fintechs alle Fintechs?
Ja, naja, wo du einen Einblick hast. Also ist das sehr, sehr knapp kalkuliert oder?
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also ich meine, man kriegt ja teilweise die Riesenfinanzierung mit. Die laufen natürlich dann auch gut erstmal. Ich sag auch, wenn ich in so ein Unternehmen finanziere, habe ich natürlich noch mal mehr die Absicht auf Gewinn und Profitabilität als jetzt die Aufsicht, die sagt, einfach nur Anfangskapital einhalten und im Zweifel ist die Erlaubnis halt weg. Wobei wir nicht hinterher sind, die Unternehmen zu vernichten und Erlaubnisse aufzuheben. Das kommt auch sehr, 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 sehr selten vor. Ich überlege gerade, ob ich es schon mal hatte. Also wenn wir aufgehoben haben, dann eigentlich wirklich, weil was Schlimmes passiert ist, aber das war jetzt bisher auch noch nicht bei den Fintechs. Es gibt bestimmt auch Fintechs, die knapper kalkulieren. Aber das ist natürlich auch sehr unterschiedlich einfach von Kosten. Also manche machen halt Fernsehwerbung und alles Mögliche. Und andere machen gar keine Werbung und sagen, wir kommen so auf Null raus und es reicht uns aber erstmal auch. Also die halt sagen, wir wachsen eher organisch. Es ist jedem selbst überlassen. Da sagen wir auch nicht, das ist gut oder schlecht. Wir sagen auch nicht, das ist ein gutes Geschäftsmodell. Deswegen kriegt ihr die Erlaubnis. Also wenn die nachvollziehbar darstellen, warum sie an das Geschäftsmodell glauben, dann gehen wir da erstmal mit und überlassen denen als Experten oder als, ja, als auch als Investoren die Entscheidung. Und das Einzige, was wir machen, ist, dass wir fortlaufend auf das sogenannte Anfangskapital schauen, also ob genug Geld da ist, um die Aufsichtsanforderungen zu erfüllen. Und erst wenn das knapp wird, dann schreiten wir ein.
Das betrifft jetzt nicht direkt deinen Bereich, aber es gab jetzt ja kürzlich so eine neue Regelung, dass bei Versicherungs-Startups das Anfangskapital relativ hoch sein muss. Und darum gab es dann die Diskussion.
Ja.
Wie ist da deine Einschätzung?
Also ich würde sagen, das ist ein sehr schmaler Grat. Ich fand es immer gut. Es war ja von Anfang an, dass die BaFin gesagt hat, keine Sandbox, keine Erleichterung und wir behandeln alle gleich. Ich finde, bei der Regulierung ist es so, wenn nichts passiert, sagen alle, nicht nur Fintechs, auch klassische Vermögensverwalter, Finanzdienstleister, die Regulierungsanforderungen sind so hoch, die kosten uns so viel Geld. Dann kam der MiFID, da war der Aufschrei wieder groß. Es haben alle mitgetragen und auch alle überlebt. Also es sind ganz wenige, die es jetzt nicht mehr gibt und die sind dann eher aufgrund von Alter wirklich in Rente gegangen. Jetzt gibt es wieder ein neues Gesetz, das Wertpapierinstitutsgesetz. Da verändern sich die Anforderungen wieder. Da wird wahrscheinlich auch der ein oder andere sagen, die Anforderungen sind so hoch. Also natürlich ist es schwieriger, sich so aufzubauen. Aber wenn man ein wirklich gutes Geschäftsmodell hat, dann unterstützen das die Investoren trotz der Regulierung oder gerade deswegen. Und viele, also von den guten Fintechs oder von den erfolgreichen Fintechs haben auch gesagt, gerade wegen der Regulierung wussten wir, wenn wir es machen, dann richtig und wurden aufgrund dessen auch von den Investoren so unterstützt. Und es sieht natürlich auch einfach aus. Also welche, die sagen, ach, ich probiere das jetzt mal als Hobby, ob es klappt oder nicht, die lassen es dann einfach gleich bleiben. Weil ja, also der Aufwand nicht nur für die Versicherungs-Fintechs oder für die Introtechs, für alle ist einfach schon mit Wirtschaftsprüferkosten, die BaFin-Gebühr, also diese laufenden Kosten, der laufende Aufwand ist schon enorm.
Mit Greensill und Wirecard gibt es ja jetzt gerade zwei große Skandale, die Deutschland umtreiben. Die BaFin muss sich reformieren. Es gibt da einen neuen Chef. Wie geht ihr da ganz konkret im Prüfungsalltag mit um?
Der Prüfungsalltag hat sich erstmal nicht verändert. Was man natürlich sagen muss, so Skandale, ja, gibt es immer wieder, so wie es auch leider Mord und Totschlag immer wieder gibt, obwohl es verboten ist. Ich glaube, vor Straftaten kann man sich auch einfach nicht immer vollumfänglich schützen. Aber natürlich ist es so, dass sich die Regulierung nach jedem Skandal anpasst. Also auch in S&K, diese geschlossenen Immobilienfonds, danach waren geschlossene Immobilienfonds oder geschlossene Fonds unter Aufsicht. Es kam eine Prospektpflicht für Nachrangdarlehen. Also von daher, es entstehen schon immer wieder dann auch neue Regulierungen, wo es dann nach ein paar Jahren heißt, es ist so anstrengend und so teuer. Aber ich würde sagen, fast jede Regulierung ist nicht ohne Grund entstanden. Und es hat halt auch immer einen präventiven Charakter.
Ja. Genau, es gab in den letzten Tagen auch nochmal so eine Diskussion um das Fintech-Ökosystem, weil das jetzt irgendwie in den letzten Jahren ja auch quasi von sehr kleinen Playern, die eigentlich ja wenige Millionen unter Assets under Management hatten und wenige Kunden, jetzt mittlerweile richtig große Player sind, bei denen quasi auch mögliche Fehltritte Konsequenzen für das ganze System haben, wie man jetzt bei Greensill zum Beispiel gesehen hat. Welche Relevanz haben die Fintech-Geschäftsmodelle aus deiner Sicht mittlerweile?
Also ich weiß es nicht, ob eine große Bank durch Fintech-Geschäftsmodelle zum Einbruch gebracht wird, wenn dann Fintech wegfällt. Das sehe ich jetzt noch nicht so. Also natürlich haben die Relevanz. Die sorgen auch für Innovationen im Bankenbereich oder im Versicherungsbereich. Es ist natürlich, diese IT-Komponente ist einfach eine andere. Die Gespräche sind da auch ganz anders. Also zum Beispiel, wir haben einen viel größeren Schwerpunkt mittlerweile auf Auslagerungen, weil Cloud so intensiv genutzt werden und man sich damit auseinandersetzen muss. Das war vor 5 Jahren überhaupt kein Thema. Also da war das noch ganz neu und da gab es vielleicht 2 Unternehmen und da hatte auch jeder Vermögensverwalter noch irgendwo einen Rechner stehen, wo er die Daten gespeichert hat und auch viele Ordner. Und jetzt kommen halt auch der klassische Vermögensverwalter und sagt, ja, ich nutze jetzt hier so eine Cloud, und der weiß natürlich auch selbst da nicht so viel über IT-Sicherheit. Und da ist im Zweifel Fintech mit IT-Leuten ohne Ende besser ausgestattet mit Wissen als der klassische Vermögensverwalter. Von daher ist es einfach so, dass das für die Aufsicht auch eine Veränderung ist, dass wir uns viel mehr mit IT auseinandersetzen müssen. Das merkt man zum Beispiel auch jetzt. Meinst du vorhin so bei der Bundesbank, was sind da die Aufgaben? Also vom Klassischen kam ich wieder in den Fintech-Bereich, dann kamen die Kryptoverwahrer, das ist bei mir hier in Bayern mit angesiedelt. Und diese Kryptoverwahrer sind natürlich ausschließlich eigentlich IT-Themen, die wir mit denen durchgehen. Und ja, das sind schon so dann eher so die Alltagsherausforderungen, dass man sich mit diesen Punkten auseinandersetzt, wie sowas ausgestaltet wird, gerade wenn man jetzt kein ITler ist.
Bei diesem Kryptoverwahrungsthema war es ja so, dass es so eine erste Welle gab, dass es unglaublich viel Interesse gab, sich sehr viele Leute gesagt haben, ja, wir wollen uns um diese Lizenz bemühen. Und dann merkte man peu à peu, die Leute, die es tatsächlich beantragen, da waren die Zahlen dann schon wieder niedriger. Wie ist da der aktuelle Stand? Was kannst du dazu sagen?
Also es gab, ich glaube, erst hieß es Interessensbekundung, da war das Gesetz noch nicht verabschiedet. Das wurde ja dann Ende Dezember 2019 verabschiedet. Dann hatten die Zeit bis April für die Absichtsanzeigen. Da sind dann ja gut 50 eingegangen. Und so ein bisschen mehr als die Hälfte haben dann auch einen Antrag eingereicht. Aber jetzt zum Beispiel bei mir ist auch mittlerweile ein Antrag schon angemeldet, der damals keine Absichtsanzeige gestellt hat. Von daher ist das ja auch, ja, also es waren auch nicht alle Robo-Advisor am Tag 1 präsent. Das entwickelt sich natürlich immer weiter. Und ich denke, das ist wie bei allem, da brechen welche weg, dann kommen neue hoch. Weil bei den Robo-Advisern habe ich damit gerechnet, dass mehr wegbrechen und auch jetzt schon viel, viel weniger am Markt sind. Und die meisten, also die wenigsten sind ja weggefallen, die meisten sind immer noch da.
Wie erklärst du dir das eigentlich?
Ja, im Endeffekt gutes Kostenmanagement, gell? Also anscheinend reichen die Erträge, um die Kosten zu decken. Und ja, dann hat das Geschäftsmodell ja auch eine Rechtfertigung.
Ja. Ich meine, bei dem ganzen Krypto-Verwahrungsthema ist es jetzt ja im Vergleich zu Robo-Advisory, dass quasi nicht ein bestehender Markt digitalisiert wird, der Vermögensverwaltung und der Anlage, sondern es quasi einen neuen Markt gibt, wo man noch nicht genau weiß, wo steuert der jetzt eigentlich hin, wie entwickelt sich der Markt, wie viele Player können da grundsätzlich bestehen. Deswegen finde ich 25, wenn die jetzt tatsächlich in Deutschland an den Markt gehen würden, ziemlich viel an Anbietern, oder?
Ja, wobei man da sagen muss, das ist, also ich kenne jetzt nicht alle Geschäftsmodelle in Deutschland, aber ich würde sagen, sehr unterschiedlich. Also man hat die klassischen Kryptobörsen, man hat so Richtung Crowdfunding, die dann das Nachrangdarlehen auf den Token bringen und dadurch dann auch irgendwie eine Verwahrung dafür brauchen. Man hat Softwaredienstleister, die sagen, wir brauchen die Lizenz, um auf Augenhöhe zu reden, und am Ende übernehmen wir auch die Verwahrung, und bevor es dann Ärger gibt, haben die auch selber eine Lizenz. Also es gibt viel mehr Geschäftsmodelle oder unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ja, aber es ist noch so neu und natürlich am Anfang möchte jeder mitmischen, und wer sich am Ende durchsetzt, ist da auf jeden Fall auch spannend. Aber es sind natürlich auch Firmen aus dem Ausland, die schon am Markt sind und auch bekannt sind. Von daher ist es jetzt nicht so, dass es ein Geschäftsmodell ist, das noch gar nicht erbracht wurde.
Das stimmt, ja. Ich meine, da hatten wir auch drüber berichtet, dass Coinbase zum Beispiel, sich auch darum bemüht, in Deutschland so eine Lizenz zu beantragen. Und
genau, ja.
Binance arbeitet ja, glaube ich, die große chinesische Börse arbeitet ja mit einem Partner, glaube ich, zusammen, der wiederum auch eine Lizenz hat.
Naja, ja, eben, also gerade auch bei den Börsen ist das natürlich ein Thema. Oder auch bei einzelnen Banken ist es garantiert auch ein Thema.
Alles klar. Dann ist die Zeit schon um. Vielen Dank, Sarah, für das Gespräch. Super. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Ja, bis bald. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.